ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Angriff auf den sächsischen SPD-Spitzenkandidaten für die Europawahl sorgt parteiübergreifend für Entsetzen. Matthias Ecke war gestern in Dresden beim Aufhängen von Wahlplakaten von 4 Unbekannten so schwer verletzt worden, dass er ins Krankenhaus musste. Auch ein Wahlkampfhelfer der Grünen wurde attackiert. Bundespräsident Steinmeier nannte die Gewalt eine Warnung. Alle demokratischen Kräfte müssten nun zusammenstehen. In der letzten Zeit haben die Angriffe auf Politikerinnen und Politiker zugenommen.
In dieser Straße haben Unbekannte den Spitzenkandidaten der sächsischen SPD für die Europawahl krankenhausreif geschlagen. Matthias Ecker erlitt so schwere Verletzungen, dass er sich einer Operation unterziehen muss. Ein politischer Hintergrund der Tat ist bisher noch nicht bewiesen, gilt aber als sehr wahrscheinlich.
Wir sehen einen sehr brutalen Überfall. Das ist auch eine neue Dimension, eine gefährliche Körperverletzung. Ich wünsche Matthias Ecke schnellstmögliche Genesung, aber wir nehmen diese brutale Tat eben auch zum Anlass, jetzt alles in die Ermittlungen zu werfen.
Sollten politische Motive für die Tat nachgewiesen werden, will die Bundesinnenministerin mit ihren Kolleginnen und Kollegen in den Ländern beraten, was daraus folgen muss. Sie fordert die Innenministerkonferenz auf,
auszutauschen, welche Art von Schutzmaßnahmen, welche Art von Maßnahmen wir ergreifen müssen, um demokratische Politiker zu schützen.
Die SPD-Spitze reagierte schockiert auf den Angriff. Viele sozialdemokratische Europawahlkämpfer trafen sich heute auf einem Demokratiekongress in Berlin. Der Bundeskanzler kommentierte den Angriff auf Matthias Ecke ähnlich wie der Bundespräsident und der sächsische Ministerpräsident.
Die Demokratie wird von so etwas bedroht. Und deshalb ist achselzuckendes Hinnehmen niemals eine Option. Wir müssen gemeinsam dagegen stehen.
In Essen sind am Donnerstagabend Wahlkämpfer der Grünen tätlich angegriffen worden. Vergangene Woche blockierte eine aufgebrachte Menge das Auto der grünen Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt. Wissenschaftler sagen, das zeige, welche Folgen der Ton in der politischen Auseinandersetzung haben kann.
Eine verbale Entgleisung, verbale Verrohung, radikalere Auseinandersetzungen mit Gegnern, auch wenn sie noch im Rahmen der Meinungsäußerung liegen, führen natürlich dazu, dass die Leute glauben, man müsse das noch verstärken. Und die Verstärkung liegt dann immer in Anwendung von Gewalt.
Der Dresdner Angriff auf einen Sozialdemokraten im Wahlkampf markiert für viele Politiker eine neue Stufe. Die Bundesinnenministerin will die Sicherheitsvorkehrungen für Politiker rasch verstärken.
Nach einer Demonstration an der Humboldt-Universität in Berlin wegen des Gaza-Krieges wächst die Sorge, dass israelfeindliche Proteste an Unis sich auch hierzulande ausbreiten. Der Präsident des Zentralrats der Juden Schuster sagte der Rheinischen Post, jüdische Studierende seien bereits in hohem Maße von Antisemitismus betroffen. Er befürchte Verhältnisse wie derzeit in den USA.
Vor der Berliner Humboldt-Uni gestern Nachmittag. 150 Menschen protestieren gegen Israels Krieg gegen die Hamas. Einige von ihnen rufen israelfeindliche und volksverhetzende Parolen. Die Polizei leitet 37 Strafverfahren ein. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung sieht eine gefährliche Tendenz.
Ich sehe mit Sorge, dass es eine antisemitische und anti-israelische Grundstimmung gibt an vielen Universitäten, dass man jüdische Studierende in Kollektivhaftung nimmt dafür, was im Gazastreifen passiert, was die israelische Armee macht, das ist nicht hinzunehmen.
Der Fall wird diskutiert vor dem Hintergrund solcher Szenen aus den USA. An 30 Universitäten geht die Polizei seit Tagen gegen pro-palästinensische Protestcamps vor. Von deutschen Universitäten fordert Bildungsministerin Stark-Watzinger, dass sie mehr gegen Antisemitismus tun.
Wir müssen mit all dem, was an Instrumenten da ist, mit Blick auf Räumung, Hausrecht ausüben, auch Exmatrikulation, wenn es zu Straftaten kommt, eben ein Stoppschild setzen.
Gleichzeitig hat die Versammlungsfreiheit in Deutschland aber einen großen Stellenwert.
Die Versammlungsfreiheit und die Meinungsfreiheit erlauben bei friedlichen Protesten eine ganze Menge. Die Grenze ist das Strafrecht. Wenn also Sätze gerufen werden, die von Gerichten zum Beispiel als Volksverhetzung gegenüber der jüdischen Bevölkerung angesehen werden, dann darf die Polizei auf Demos dagegen einschreiten. Und dann drohen auch strafrechtliche Konsequenzen.
Welche Konsequenzen es nach den Protesten an der Berliner Humboldt-Uni gibt, das ist noch nicht klar.
In Hamburg sind etwa 1000 Menschen gegen Islamismus und Antisemitismus auf die Straße gegangen. An gleicher Stelle hatten vor einer Woche Islamisten demonstriert und ein Kalifat gefordert. Die Teilnehmer der Kundgebung heute verlangten ein Verbot solcher Aufmärsche. Freiheitliche Werte und das Grundgesetz müssten verteidigt werden. Zu der Kundgebung aufgerufen hatte ein breites Bündnis von Vereinen und Parteien, unter anderem die kurdische Gemeinde Deutschland. Geografisch liegt der Indo-Pazifik-Raum weit weg. Politisch rückt er zunehmend in den Fokus deutscher Politik. Eine Woche nimmt sich Außenministerin Baerbock Zeit, die Region zu bereisen. Das Gebiet reicht vom Indischen Ozean bis zum Pazifik. Hier entsteht 60% der globalen Wirtschaftsleistung. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in der Region. Bei Baerbocks Station in Neuseeland ging es auch um den wachsenden Machtanspruch Chinas.
Mit einer Willkommenszeremonie der indigenen Maori empfängt Neuseeland die deutsche Außenministerin. Politische Freunde und verlässliche Verbündete auf der anderen Seite der Erdkugel, für die Bundesregierung eine Frage von Sicherheit und Stabilität.
Neuseeland und Australien sind enge Wertepartner von uns Europäerinnen. Sie haben uns beim russischen Angriffskrieg beigestanden. Und genauso gilt es, dass wir ihnen beistehen für ihre Herausforderungen, die sich auch im Indo-Pazifik zeigen. Zum Beispiel ein immer offensiveres Auftreten auch von China.
Das reicht bis in die Antarktis. China könnte seine Forschungsstationen dort auch zu militärischen Zwecken nutzen, so die Befürchtung Deutschlands und Neuseelands. Eine rein wissenschaftliche Kooperation am Südpol haben beide Länder nun in Auckland unterzeichnet. Außerdem erhoffen sich die Regierungen einen wirtschaftlichen Schub vom Freihandelsabkommen zwischen der EU und Neuseeland. Wir befinden uns in der instabilsten globalen Situation seit Jahrzehnten. Darum ist es wichtiger denn je, dass gleichgesinnte Partner wie Deutschland und Neuseeland enger zusammenarbeiten, um die Herausforderungen in der Welt zu meistern. Die militärische Präsenz Chinas in der Region ist auch für die USA ein Sicherheitsrisiko. Amerika will dort ebenfalls seinen Einfluss wahren. Im Indo-Pazifik verschärfen sich die Spannungen, insbesondere zwischen China und den USA. Die Bundesregierung ist an Stabilität in der Region interessiert. Denn wenn der Streit zwischen den Großmächten eskaliert, dann könnte das auch Lieferketten, Handel und Wohlstand in Deutschland gefährden.
Im Süden Brasiliens sind durch Überschwemmungen nach tagelangen Regenfällen mindestens 56 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 70 werden vermisst. Im Bundesstaat Rio Grande do Sul zerstörten Wassermassen und Erdrutsche ganze Ortschaften. Zehntausende Menschen mussten aus ihren Häusern fliehen. Auch die Bundeshauptstadt Porto Alegre ist betroffen. Erste Stadtteile mussten evakuiert werden. Die Behörden warnen vor einer beispiellosen Katastrophe in der Millionenmetropole. Der Film Sterben von Regisseur Matthias Glasner war der große Gewinner bei der gestrigen Verleihung des Deutschen Filmpreises. 4 Lolas gab es für das Drama um eine zerrüttete Familie, darunter die für den besten Film. Zu den Höhepunkten des Abends gehörten die Auftritte der Schauspielerin Hanna Schigula und der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer.
Sterben. Der Film mit dem prägnanten Namen räumt gleich 4 Lolas ab, darunter die für die beste Hauptdarstellerin Corinna Harfuch.
Gut, also vielen Dank.
Auch als bester Film wird das Werk über eine schwierige Familie ausgezeichnet. Der Regisseur von Sterben ist leicht überwältigt.
Vielen Dank. Ich muss zugeben, es war ein echt aufregender Abend.
Gleich 2 Lolas gehen an Aysche Pollard und ihren Polit-Thriller Im toten Winkel. Erst der Preis für das beste Drehbuch und dann auch noch der für die beste Regie.
Ich muss gestehen, ich habe mit dem Preis nicht gerechnet, deswegen habe ich keine Rede vorbereitet und habe alles in die erste Rede reingetan.
Bester Hauptdarsteller ist Simon Mosse, der die Lola für seine Rolle als österreichischer Soldat im Weltkriegsdrama Der Fuchs bekommt. Für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wird Hanna Schigula.
Mein Gott, bei so viel Ehre. Früher konnte ich das Wort überhaupt nicht leiden. Aber jetzt fühle ich doch, dass es mir auch gut tut.
Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer nutzt die Veranstaltung für einen Appell gegen Antisemitismus.
Als ich vor 14 Jahren zurückgekommen bin, hätte ich mir es nicht träumen lassen, was jetzt in der Öffentlichkeit los ist. So hat es damals auch angefangen.
Die 102-Jährige fügt hinzu, die Filmschaffenden als Geschichtenerzähler hätten die Verantwortung, die Kraft des Films zu nutzen, dass so etwas wie 1933 nie wieder passiert.
Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart zum ersten Mal seit 2007 zu Hause gegen Bayern München gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß siegte 3:1.
Als der 3:1-Sieg gegen die Bayern feststand, führte der Weg von VfB-Trainer Sebastian Hoeneß direkt in die Cannstatter Kurve. Der VfB-Trainer als Zaunkönig.
Ich lasse einfach mal mein Herz sprechen. Ich möchte euch ganz sicher im Namen der Mannschaft so sehr danken für das, was wir erleben durften.
Pure Euphorie bei den in Weiß-Rot spielenden Stuttgartern, die in der 29. Minute durch das erste Bundesligator von Leonidas Dergiou in Führung gegangen waren. Ein umstrittener Elfmeterpfiff nach Antons leichtem Schlag gegen Gnabry bescherte den Bayern den Ausgleich. Harry Kane verwandelte in der 37. Minute mit seinem 36. Saisontor zum 1:1 Pausenstand. Den Sieg sicherten sich die Gastgeber schließlich in der Schlussphase, als zunächst Wu Yongjeong in der 83. Minute das 2:1 erzielte, bevor der ebenfalls eingewechselte Silas in der Nachspielzeit das 3:1 schaffte. Stuttgart gelingt gegen die Bayern der erste Heimsieg seit 2007.
Selbst in Schonbesetzung feiert Borussia Dortmund einen spektakulären 5:1-Sieg gegen Augsburg. Dabei geht es für den schwarz-gelben BVB kurios los. Ball vom Gegner Udokai auf Mukoko, 1:0, 4. Minute. Und die Dortmunder B11 macht das weiter. Höchst effektiv, Malen 2:0, nach gut 20 Minuten ist jeder Schuss ein Treffer. Augsburg will eigentlich noch in die Conference League, spielt dafür aber zu unkonzentriert. Kubek verpasst, Mukoko zum 3:0 gezwungen. Die zwischenzeitliche Hoffnung beim FCA durch den Anschlusstreffer von Vargas wird noch vor der Pause wieder zerstört. Marco Reus auf dem Weg zum 4:1, Abschied verkündet, Traumtor geschossen. Nach dem Wechsel dann aber nur noch ein Treffer, Mecha 5:1, Kräfte gespart für das Champions League Halbfinale in Paris und Emotionen gezeigt beim nahenden Abgang von Marco Reus.
Die weiteren Ergebnisse des 32. Spieltags: Bremen, Mönchengladbach 2:2, Wolfsburg, Darmstadt 3:0. Bereits gestern trennten sich Hoffenheim, Leipzig 1:1 und im Spiel Köln gegen Freiburg steht es kurz vor Schluss 0:0. Morgen gibt es noch 3 Spiele. Union Berlin empfängt Bochum, Frankfurt hat Leverkusen zu Gast und Heidenheim spielt gegen Mainz. Die Tabelle. Hinter Meister Leverkusen folgen München und Stuttgart, dann Leipzig und Dortmund. Frankfurt ist Sechster. Auf Platz 10 Bremen, in der Abstiegszone Mainz vor Köln und schließlich Darmstadt. Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben sich erneut die deutsche Meisterschaft gesichert. Mit einem 2:1 bei Bayer Leverkusen machten die Spielerinnen den Titel vorzeitig klar.
Die Titelverteidigung ist immer etwas ganz Besonderes. Die Bierdusche für den Trainer nur allzu verständlich. Die Münchnerinnen sind von Anfang an das bessere Team in Leverkusen und gehen völlig verdient in Führung. Stanway mit ihrem 5. Pflichtspieltor in Folge. Bayer verteidigt nicht gut, die englische Nationalspielerin sehr effektiv. Nach einer knappen halben Stunde ist die Partie vorentschieden, als Dallmann auf 2:0 erhöht. Leverkusen wird für jeden Defensivfehler bestraft. Die Münchnerinnen dominieren fast nach Belieben. Bayern-Präsident Herbert Hainer muss allerdings in der zweiten Halbzeit um den vorzeitigen Titelgewinn zittern. Denn sein Team nutzt die eigenen Chancen nicht mehr, während es Leverkusen noch mal spannend macht. Kaschewska zum 2:1, gleichzeitig der Endstand jedoch. Die Bayern feiern ihren 6. Meistertitel 2 Spieltage vor Saisonende.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 5. Mai.
Die Tiefdruckzone, die unser Wetter bestimmt, dehnt sich weiter aus und verdrängt Hochs um uns herum. In der Nacht Regen vom Westen und Südwesten über die Mitte bis in den Norden. Anfangs können im Westen Gewitter dabei sein. Vor dem Regen im Osten und Nordosten einzelne kräftige Gewitterschauer. Am Tag viele Wolken, ab und an Sonne, dazu vom Südwesten bis in den Osten häufiger Schauer und einzelne Gewitter. An der Nordsee ist es länger nass, sonst nur einzelne kurze Schauer. In der Nacht 13 bis 6 Grad, am Tag 18 bis 22 Grad, im Nordwesten und auf den Bergen 13 bis 17 Grad. Am Montag in der Südhälfte häufig Regen, teilweise kräftig, Gewitter sind dabei. Im Südwesten Dauerregen, im Norden öfter Sonne. Ähnliches Wetter am Dienstag. Am Mittwoch vor allem im Süden und Südosten noch einige Schauer, im Westen vereinzelt, im Norden sonniger.
In den Tagesthemen um 23.15 Uhr mit Jesse Wellmer fragen wir, wie der zunehmenden Gewalt gegen Politiker begegnet werden kann. Und wir berichten aus Albanien, wo schon bald Tausende von Italien aufgegriffene Flüchtlinge in Lagern untergebracht werden sollen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.